Vor mehr als 60 Jahren, im November 1957, wurde die russische Straßenhündin Laika im Rahmen der sowjetischen Mission Sputnik 2 an Bord des Raumflugkörpers Sputnik 2 als erstes Lebewesen von der Erde aus in den Weltraum geschickt. Es ist echt ziemlich schlimm und traurig eigentlich, was da passiert ist. Laika und zwei weitere Straßenhündinnen wurden von der Straße eingefangen und dann über Monate hinweg für diese Weltraummission trainiert. Und dazu gehörte zum Beispiel auch, dass sie in immer kleinere Käfige gesteckt wurden, um sie für die Raumkapsel zu trainieren. Immer über längere Zeiträume, also so teilweise 15 bis 20 Tage lang. Und die Hündinnen wurden auch in Zentrifugen gesteckt, welche die Beschleunigung bei einem Raketenflug simulierten. Spezielle Apparate erzeugten dann den Lärm und die Vibration in der Kapsel beim Start. Tests dieser Art bewirkten einen verdoppelten Herzschlag und einen stark erhöhten Blutdruck bei den Hündinnen. Was auch traurig ist, wenn man sich mit dieser Mission auseinandersetzt, dass Laika ins Weltall geschickt wurde, ist zwar auch, aber nicht vorrangig aus wissenschaftlichen Gründen geschehen, sondern eher aus propagandistischen. Die USA und die Sowjetunion haben ja damals in der Raumfahrt miteinander konkurriert und Laikas Flug ins All diente dann eher so als Aushängeschild für die Sowjetunion, weil sie halt eben das erste Lebewesen war, das von der Erde aus ins All geschickt wurde. Und der Abflug war tatsächlich auch zu Beginn erst zum 40. Jahrestag der Oktoberrevolution geplant. Ja, und Laika ist dann kurz nach dem Abflug auch schon gestorben. Die Raumkapsel war nämlich anscheinend fehlerhaft konzipiert und hat sich dann überhitzt. Das kam Jahrzehnte später dann nach dem Start raus. Jetzt gibt es aber die Legende, dass Laikas Geist nach ihrem Tod zur Erde zurückgekehrt ist und seitdem mit den Straßenhunden auf Moskaus Straßen unterwegs ist. Die FilmemacherInnen Levin Peter und Elsa Kremser haben sich dem Thema angenommen und haben Laikas mögliche Nachfahren auf Moskaus Straßen begleitet. Ich habe jetzt Levin Peter am Telefon.
Hallo.
Levin, kurze Frage vorab. Was fasziniert dich mehr, der Weltraum oder Hunde?
Jetzt würde ich sagen, definitiv die Hunde. Vorher war es vielleicht andersrum. Aber nach der Zeit, die wir mit den Hunden in Moskau verbracht haben, haben die mich doch in jeder denkbaren Hinsicht total überrascht und irgendwie mitgenommen, in deren Leben natürlich auch. Und jetzt sind mir die Hunde trotz der langen Zeit mit ihnen doch noch geheimnisvoller als das Weltall. Und deshalb würde ich sagen Hunde.
Ich habe ja den Film tatsächlich noch gar nicht gesehen. Ich habe mir nur den Trailer ein paar Mal angeschaut und andere Leute aus der Redaktion auch. Und wir waren uns dann, also der Film verrät es ja auch nicht so komplett, was eigentlich so das Ziel des Films ist. Deshalb meine Frage, ist der Film als Hommage an Laika zu verstehen oder was ist das Ziel eures Films?
Das ist so ein Ziel, das verändert sich ja auch immer. Also wenn man dann ganz am Anfang die Idee hat, ist es bestimmt was anderes als das, was man dann im Schnittraum entdeckt, was es dann letztendlich nochmal ist, was es mit den Leuten auslösen kann. Aber wir hatten schon sehr früh die Idee, dass wir eigentlich so einen Anti-Tier-Film machen wollten. Wir hatten das einfach im modernen Kino sehr vermisst, dass man einem Tier tatsächlich begegnet. Ich denke, von Netflix kennt man das gut, auch von der BBC, aber auch aus dem deutschen Fernsehen, dass Tiere ja immer so hochtechnisiert begleitet werden und in so einer ganz, finden wir auch sehr romantisierenden Art irgendwie begleitet werden in einer Welt, die fast nicht die unsere ist, also als wären das zwei Planeten. Und das hat uns schon irgendwie immer aufgerieben und gestört und deshalb hatten wir die Idee, dass wir eigentlich eine ganz urbane Möglichkeit suchen wollen, Tieren zu begegnen und unbedingt mit der Kamera runter wollen auf deren Augenhöhe. Und das war eigentlich so das Experiment. Geht es, dass man Tiere, in dem Fall Straßenhunde, akzeptiert im Kino, wie man sonst Schauspieler akzeptiert? Und so ging das los und so war auch unser Ziel am Anfang.
Wo besteht dann der Bogen zwischen Laika und den, also natürlich, Laika war auch ein Straßenhund in Moskau, aber wie seid ihr auf Laika gekommen?
Also auf Laika sind wir gekommen, weil wir am Anfang hatten wir auch eine radikalere Vorstellung von dem Film, in dem eigentlich fast nicht gesprochen werden sollte und man den Hunden ja eigentlich komplett ausgeliefert ist als Mensch. Aber was uns dann schon wichtig war, war, dass es eben so einen Bogen gibt. Und für uns war eigentlich das Märchen die passendste Form. In einer Art modernes Märchen. Und so sind wir eigentlich auf der Suche dann drauf gekommen, dass es ja eben diese sowjetischen Hunde gab, die vor den Menschen ins All geflogen sind. Und dann hatten wir noch rausgefunden, dass die halt vorher auf der Straße gelebt hatten. Und auf einmal hatten wir eine Geschichte, die ging irgendwie natürlich vom Erdboden ins All, hatte einen historischen Bogen. Und genau, in dieser Märchenform sind die Hunde eben, aber natürlich auch in unserem Film total aufgeladen von dem, was mal passiert ist. Und so kommt man als Zuschauer im Film eigentlich vom Weltall dann erst wieder zurück auf die Straßen. Und ja, kann eigentlich auch Laika entdecken. Überall, in jedem Hund und ja, eigentlich in jeder Szene des Films.
Devin, wir waren uns nach Anschauen des Trailers nämlich nicht ganz sicher, ob es sich bei den gezeigten Hunden jetzt um Filmhunde oder um Straßenhunde handelt. Bei meiner weiteren Recherche habe ich dann aber herausgefunden, dass ihr tatsächlich ein wildes Straßenhundrudel begleitet habt. Auf YouTube ist dann auch zu sehen, dass ihr teilweise sehr dicht mit den Hunden verkehrt. Wie war das möglich?
Also durch ganz viel Zeit erstmal. Wir haben wirklich mehrere Monate mit den Hunden verbracht. Vorher natürlich sehr, sehr lang recherchiert. Wir waren in allen möglichen Ecken von Moskau unterwegs, um erstmal das Rudel zu finden, mit dem wir den Film machen wollen. Mussten natürlich auch abwarten, ob die Hunde, die wir getroffen haben, uns das Gefühl geben, dass die dass die irgendwie auch auf uns zukommen und uns mögen sozusagen. Und als wir die gefunden hatten, auch die Gegend, in der wir drehen wollen, haben wir erstmal auch ohne Kamera angefangen, sehr, sehr viel Zeit dort zu verbringen. Der Hund, den man am meisten im Film sieht, der ist eben sehr jung. Als wir den das erste Mal gesehen haben, war der vielleicht ein halbes Jahr alt und so begleiten wir auch ein Stück von seinem Aufwachsen in der Stadt. So konnte der sich auch schnell an uns gewöhnen. Und was sich nicht mehr so gut erklären lässt, ist, warum die dann teilweise auch gar nicht mehr in die Kamera gucken. Man fast das Gefühl hat, die würden uns nicht mehr richtig wahrnehmen. Deshalb meinte ich auch eingangs, dass dieser Effekt halt dann wirklich funktioniert hat. Also die wirken in unserem Film dann fast wie Schauspieler. Deshalb verstehe ich, dass man sich erstmal nicht ganz sicher ist, ob das jetzt vielleicht trainierte Filmhunde sind oder wilde Hunde sind. Aber wir haben was mit denen gemacht, was es in deren Leben eigentlich nicht gibt. Wir waren einfach da, haben beobachtet, haben sie weder verjagt noch gefüttert, weil das ist was sie sehr gut kennen, sondern denen unglaublich viel Aufmerksamkeit gegeben und eine große Bühne. Und wir waren zu fünft im Team und waren einfach wirklich fast jede Nacht bei denen bis in die frühen Morgenstunden. Und irgendwann gab es den Punkt, wo die gemerkt haben, wir sind immer da, wir gehen dahin, wo die hingehen, wir sind irgendwie Begleiter geworden und haben das auf ihre Art auch angefangen zu nutzen und hatten dann fast einen spielerischen Umgang mit der Kamera, also haben auch, wie Hunde so sind, uns sehr schnell verstanden und gewusst, das Rudel ist jetzt einfach sehr groß geworden, wir sind irgendwie Begleiter und so kamen wir auch unglaublich nah ran und so war der Kameramann auch teilweise nur einen halben Meter weg.
Die Dreharbeiten waren ja auch sehr zeitintensiv. Also ihr habt ja in einem Zeitraum von einem halben Jahr tatsächlich 3 Monate, glaube ich, mit den Hunden verbracht. Waren denn, also ihr wart da ja in Russland, in Moskau. Ich weiß ja jetzt nicht, wie fit ihr auch alle in Russisch seid. Was waren denn die größten Herausforderungen, die sich so mit einem Dreh zum einen im Ausland und dann eben auch mit wilden, unberechenbaren Darstellern für euch stellten?
Ja, also auf ganz vielen Ebenen. Erstmal in uns selbst, weil natürlich war das ein extremes Wagnis und das kann man sich vorstellen, wenn man so eine Idee hat. Die klingt doch erstmal verrückt, schwer realisierbar. Dann kriegt man auch am Anfang natürlich immer das Feedback, dass das fast nicht möglich ist. Und bis wir das los wurden und uns wirklich auf die Hunde einlassen konnten und sagen konnten, nein, wir vertrauen aber zu 100% drauf, dass das ein total spannender Film wird, das hat gedauert, weil am Anfang waren die Hunde, die schlafen halt auch 80% der Zeit. Und dann ist man dort perfekt vorbereitet, alles ist bereit, man weiß, wie man arbeiten will und die Hunde liegen aber da und machen nichts. Das war einfach so eine banale alltägliche Herausforderung, dass wir irgendwie wussten, wir müssen total geduldig sein und eben damit leben, dass die den Ton angeben. und wir einfach ganz viel warten mussten. Das war schwierig. Sie sind halt auch einfach wilde Hunde, das wollten wir auch unbedingt und haben sehr schnell gespürt, wenn wir zu nervös waren. Und das war eigentlich ein total schönes Erlebnis, weil als wir dann ruhiger wurden, ausgeglichener wurden, uns wirklich richtig gut auf die einlassen konnten, haben die uns dann eigentlich auch belohnt und akzeptiert und sind mit uns eigentlich ja fast alleine, weil die ganzen anderen Menschen waren nachts meistens schon weg, durch die Straßen gezogen. Und sonst gab es natürlich, klar, in Moskau ist es nicht leicht zu drehen, weil man immer wieder von der Polizei kontrolliert wird. Auf einer anderen Linie war es so, dass wir unbedingt an Archivmaterial rankommen wollten, was noch nie gezeigt wurde. Und wir wussten, es existiert. Das heißt, wir hatten auch mit Filmarchiven zu tun, auch über Jahre, bis die uns erlaubt haben, das überhaupt anzuschauen. Und dann hat es wieder noch mal länger gedauert, bis wir die Erlaubnis bekommen haben, das auch zu verwenden.
Leica wurde ja damals oder war ja quasi Aushängeschild der Sowjetunion für die Raumfahrt und wurde da ja dann auch ein bisschen verwertet in diesem Wettbewerb. Und Filme stehen ja auch immer in einer Art Wettbewerb. Also natürlich seid ihr komplett anders mit den Hunden umgegangen, als damals mit Leica umgegangen wurde. Aber welchen Blick hast du darauf? Weil also die Hunde waren jetzt Protagonisten bei euch im Film und in diesem Film, ne, also ich glaube, es war auch euer erster Film, der ist ja dann quasi auch so ein bisschen Aushängeschild für euch oder euer erster Film gemeinsam. Wie siehst du das? Also natürlich ist es in dem Zusammenhang, spricht man vielleicht anders von verwerten, aber wie blickst du darauf? Würdest du es auch als eine Art Verwertung sehen oder ist es eher ein Empowerment oder vielleicht ein Aufzeigen, ein Aufzeigen der Welt von Straßenhunden?
Ja, natürlich ist es das. Also ich meine, ich glaube, es gibt dann immer zwei Sachen, die sehen nur wir als Macher. Das ist natürlich die Zeit, die wir mit den Hunden verbringen. Und was Zuschauer jetzt sehen, Leute auf der ganzen Welt an unterschiedlichen Orten, wo wir den Film gezeigt haben, wo der sichtbar ist, die sind natürlich nur die anderthalb Stunden, die das dann sind. Und ich finde die Frage auch deshalb schön, weil sie uns einfach permanent begleitet hat. Desto mehr wir herausgefunden hatten, was mit den Hunden damals passiert ist, desto präsenter war das auch für uns. Allein in der Auswahl der Hunde für unseren Film hatten wir natürlich eher ähnliche Kriterien, die damals auch galten. Also Leica zum Beispiel wurde eigentlich ausgewählt nach ihrem Aussehen. Die war im Gesicht einfach sehr markant schwarz-weiß gefleckt und das war ein wichtiges Kriterium für den Zeitungsdruck, der schwarz-weiß natürlich war. Und so sind uns an ganz vielen Ecken in der Recherche Dinge begegnet, wo uns eigentlich immer klarer wurde oder wo die Frage immer größer war, wie sehr geht es da um Wissenschaft und wie viel davon ist, was man heute Marketing nennen würde. Und eigentlich ein doppelter Missbrauch der Tiere, die halt nicht nur einfach biologische Objekte waren, die Messwerte geliefert haben, sondern danach sogar noch herhalten mussten, um auf Pressekonferenzen gezeigt zu werden. Also auch alles Sachen, die man im Film sieht. Und natürlich, wenn wir die Hunde für unseren Film ausgesucht haben, sind wir auch nach Kriterien vorgegangen, wie kann man empathisch sein mit dem Hund, warum mit dem und warum mit dem nicht. Wir haben das einfach versucht zu lösen in der Zeit, die wir mit den Hunden verbracht haben, auch in der Art und Weise, wie wir den Film begegnen, weil wenn man sich die Nachrichten aus der Zeit anguckt und unseren Film dagegen, dann ist das schon ein sehr anderes Gefühl, weil wir den Hunden, so ist meine Meinung, einen ganzen Film widmen, in dem die wirklich übernehmen. Also die haben die Kraft, ohne dass wir darauf reden und sagen, wie es denen jetzt geht, durch den ganzen Film zu führen. Und man hat als Zuschauer halt die Möglichkeit, sich darauf einzulassen und dann was zu erleben, was man so auf die Art nicht so oft erlebt, wo man dem Rhythmus der Hunde folgen muss, wo die mit ihrer ganzen Präsenz und Körpersprache auch von sich erzählen und Geschichten erzählen. Und ich glaube, das macht dann am Ende den großen Unterschied.